Genau, also ich freue mich auch, wieder hier zu sein und dass so viele Gesichter an einem warmen Sonntagnachmittag in der Kirche, das ist echt toll. Es gibt keinen besseren Ort zu sein als in der Gegenwart Gottes, bei Sonne, bei Wind, bei Winter und so weiter. Und so ein herzliches Dankeschön von mir und von Annette, die mit mir gefahren ist. Sie sorgt immer dafür, dass, falls ich mein Navi nicht richtig interpretiere, dass ich trotzdem... Es ist immer gut, wenn wir unterwegs sind, ein paar Köpfe, die mitschauen. Und das schätze ich ganz arg. Sie hat auch eine ganz eigene, spannende Geschichte und hat ihre Geschichte auch als Flyer hinten am Büchertisch. Ich komme ursprünglich aus England. Wir sind eigentlich immer noch in Trauer. Ich müsste eigentlich in Schwarz hier kommen, weil wir unsere Queen betrauern. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so mitnimmt. Also ich habe es geahnt, wenn es so weit ist, aber ich habe mich mit meiner englischen Freundin getroffen, haufenweise Tempotaschentücher, als das Beerdigung war, die Beerdigung. Und dann zu unserem Trost haben wir entdeckt, dass einige unserer deutschen Freundinnen auch eine Träne weggedrückt haben und auch zugeschaut haben. Und genau, und ich glaube, es war mehr als der Abschied. Da sind wir eigentlich gleich ein bisschen beim Thema, weil ich denke, die Trauer war so groß, weil es der Abschied war von einem Ära, von einer bestimmten Art zu denken, mutig zu sein, tapfer zu sein. Der Zeitgeist heute, ich mich meine, was ich fühle, ist richtig, Punkt aus, fertig. Wenn du fühlst anders, bist du blöd. Das ist das Ethos der Zeit, das ist die Moral der modernen Zeit. Und sie hatte eine ganz andere, und ich denke, sie war deswegen so beliebt. Und ich habe sie als riesiges Vorbild gesehen, eine sehr tief fromme Frau. Ich habe ganz arg aufgepasst bei den Liedern, die sie ausgesucht hatte für das Begräbnis, weil da war immer ihre Predigt drin. Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen, war ihr das letzte Lied. Und dann in dem, das gibt es auch auf Deutsch, gell? In der letzten Strophe, die Reiche kommen und gehen, die gekrönten Häupter kommen und gehen, aber ein Reich bleibt immer und das ist deine. Ich dachte, danke, Ihre Majestät, gutes letztes Wort. Und hat unser Leben sehr geprägt. Als kleine Mädchen haben wir die Bilder immer ausgeschnitten von ihr in der Zeitung. Wunderschön, sie war eine wunderschöne Frau, bildhübsch, mit ihren Kleidern, die immer eingeklebt in Sammelalben. Und dann später hat unsere Familie mit ihr zu tun gehabt. Mein Onkel ging in die Arktis als Missionar. Er wurde belächelt, ausgelacht, wie kann ein gut aussehender Marinesoldat, der eine Fabrik übernehmen könnte, reiche Unternehmer, ein Schiff übernehmen könnte. Was hat er zu suchen bei den Eskimos hinter dem, am Rande der gefrorenen Welt auf Nimmer-Nimmer-Wiedersehen? Nur um das Evangelium zu predigen? Hä? Eine Frau fand das nicht blöd. Das war die Königin. Und er durfte dreimal für sie dolmetschen, als sie dort war, auch für den Prinzgemahl. Und dann mein Vater wurde auch am Ende seines Lebens ganz unabhängig davon von ihr geehrt, weil sie Rentner im Blick hatte. Sie hatte immer die Leute im Blick, die niemand anders, die Medien und egal. Nur das, was prominent ist. Und sie hat einmal im Jahr eine Rentnerehrung gemacht in irgendeiner Kathedrale im Land. Und die alten Leute, die Senioren, die sich verdient gemacht hatten an Gemeinwohl und Kirche. Und da wurde mein Papa auch mitnominiert. Und das war kurz bevor er starb und bevor sie starb, hat er wirklich diesen glücklichen Tag erleben dürfen, wo er in diesem Gottesdienst dann eine Medaille bekommen hat. Und oh Mann, waren wir stolz, dass da gibt es für einen Engländer nichts, was höher ist natürlich. Deshalb, England. Bin in Deutschland seit 34 Jahren. Ich habe meinen Mann kennengelernt in Tübingen. Ich habe ein Studiumjahr gemacht. Und meine Mutter, die ursprünglich deutsch war, hatte Liebeskummer und gebrochene Beziehungen. Sie hat gesagt, du geh nach Deutschland, such dir einen soliden Deutschen aus. Also, gehorsame Tochter, wie ich war und bin, habe ich meinen soliden Deutschen gefunden und nie bereut. Und mein solider Deutscher ist Pastor. Eine Gemeinde ähnlich wie diese, fingen an als Hauskirche vor vielen Jahren. Wir wollten einfach Leben teilen, wir wollten Christ sein, Gemeinde, wie es in der Bibel steht. Schlicht und einfach, ohne irgendwelchen großen Hierarchien, Strukturen oder was auch immer. Einfach gleichgesinnte Familien finden, die das Wort Gottes lieb haben, den christlichen Glauben lieb haben und auch das unseren Kindern weitergeben. Das war ein großes Anliegen bei uns. Wir hatten kleine Kinder. Daraus wurde eine große Gemeinde und inzwischen haben wir doch eine Struktur, einen Bau und so weiter. Führt kein Weg dran vorbei. Viel Asylantenarbeit haben wir gemacht. Wir haben sehr viele Familien. Wir bekommen Babys in die Gemeinde in Wochentakt gerade. Heute war noch eine, gell? Also ich komme nicht mehr so mit. Ich habe einen Haufen von kleinen Söckchen in meinem Gemeindekorb. Zu weitergehen, vergesse, wer hat wen gekriegt jetzt. Und das ist wirklich schön. Sogar zweimal Zwillinge. Ich glaube, wir haben nie so viele Babys. Und das ist sehr schön. Aber auch viele sind Multikulti. Ich glaube, 30 verschiedene Nationalitäten, wenn wir alle da sind an einem Sonntagmorgen. Und es ist Kirche, die lebt. Und nicht immer einfach, aber wir haben uns nie für irgendwas anderes so viel begeistern können wie Gemeinde. Wir haben 4 erwachsene Kinder. Alle verheiratet und 9 Enkelkinder, Tendenz steigend, zum Glück. Da gibt es noch Raum nach oben. Und ich bin dann Lehrerin, ich unterrichte geringfügig inzwischen an der Freien Evangelischen Schule in Reutlingen, christliche Schule, und bin die meiste Zeit unterwegs mit Schreiben und Frauenversammlungen machen, wie auch heute. Dazu ein bisschen was. Spät, ich habe einen Büchertisch und ihr habt auch einen Büchertisch. Also liebe Ladies, heute könnte man die gesamten Weihnachtseinkäufe erledigen, signiert und so weiter, nur in Spaß. Aber es gibt tolle Sachen, habe ich auch gesehen, der Gemeindebüchertisch. Bei meinem Büchertisch, was habe ich dabei? Ich habe eine tolle Zeitschrift, Ethos, das darf man gratis mitnehmen. Da schreibe ich jeden Monat eine Kolumne, alltagstauglich heißt es. Einfach Geschichten, wo ich hoffe, dass ich Ermutigung bringen kann. Inzwischen meine Tochter Jessica, sie heißt Jessica Uttenweile, sie schreibt für die Jugendlichen einen Artikel immer hinten. Also ich empfehle sehr, die Zeitschrift zu abonnieren, auch wenn man da Raum hat. Wir haben einiges abbestellt, was einfach nicht mehr, für uns nicht mehr christlich genug war. Und diese versuchen wir von mit ganzer Kraft zu unterstützen, nicht nur, weil wir selber schreiben drin, sondern weil das wirklich gut ist. Auch Lebenszeugnisse, sehr ehrlich, authentisch, Menschen, die echt heftige Dinge durchmachen. Und da, das macht mir Mut, wenn ich von jemandem lese, der wirklich eine Tragödie erlebt hat und nicht durchgedreht ist und trotzdem hoffnungsvoll im Leben steht. Ich mache auch einen Podcast, Start in den Tag. Als ich gebeten wurde, einen Podcast zu machen, wusste ich nicht einmal, was ein Podcast ist. Ich habe ganz höflich geantwortet und schnell gegoogelt, was wollen Sie hier von mir überhaupt? Podcast ist in 3 Minuten, kleine Aufnahme, kann man abonnieren. Spotify, Apple Spotify, man kann es auch auf der Website vom Verlag. Ich mache Monatsthemen, 3 Minuten jeden Werktag. Im Moment machen wir die Propheten durch in der Bibel, also einfach Bibelarbeit. In der Hoffnung, dass wir entdecken, wie lebensnah dieses Buch ist. Warum erfüllt Gott nicht unsere Wünsche immer? Warum bleiben manchmal Gebete unerhört oder gefühlt unerhört? Die Psalmen habe ich durchgemacht, die Sprüche, Paulus, Juda machen wir durch im Dezember, die Geschichte von dem Stamm Juda, wie Jesus Christus vorausgesagt wurde vom Anfang an, wie faszinierend das ist und wie glaubwürdig die Bibel ist. Also herzliche Einladung, das zu abonnieren, um mal reinzuhören und dann ein paar Bücher, ich sage einfach ganz kurz, es sind viele inzwischen, weil ich in der Corona-Zeit nur geschrieben habe. Da gibt es ein Buch mit den Texten von Start in den Tag vom ersten Jahr, auch Monatsthemen, ganz frisch von der Presse, als Weihnachtsgeschenk vielleicht super geeignet. Genauso wie Eddie war mein erster Charakter von einem Buch. Eddie kenne ich persönlich, er war mein persönliches eigenes Küken, als ich in Nigeria groß geworden bin und meine Mutter eine Hühnerzucht hatte hinter der Küche. Und so kenne ich Eddie persönlich und habe erst jetzt die Geschichten über ihn aufgeschrieben. Und in dieser Geschichte, die jetzt frisch ist, es gibt 2 ältere Geschichten, die hier drin sind, ein Sammelband. Und er landet tatsächlich da, wo ich ihn immer sehen wollte, als Kind im Stall von Bethlehem, als Besucher und Zeuge. Da gibt es Tip-Tap, einen Tausendfüßler, der immer seine Füße zählen muss, ob die alle da sind. Jumpy Floppy, der Frosch. Und dann Lara, die Schildkröte, und der Bösewicht gehört immer dazu, Rotznapf, der Rabe. Also, super und so schöne Bilder von Daniel Fernandes. Also, das für Kinder wäre super. Was ich auch beschäftigt war ein gruseliger Roman. Ich habe immer eine Allergie gegen Rosamunde Pilcher gehabt. Ich finde es ganz nett, wenn man gut gelaunt ist. Aber ich dachte, als ich gebeten wurde, einen Roman zu schreiben, ich möchte ein bisschen am Leben entlang schreiben. wie das Leben wirklich ist. Also man weiß nicht auf der ersten Seite, wen sie kriegt. Man weiß es erst am Ende. Sie kriegt ein paar falsche zwischendrin. Ein ganz klare christliche Werte drin zum Thema Sexualität, Beziehungen. Und die Heldin ist eine alte Frau, von der ich auch geträumt habe als Kind. Ich wollte schon immer eine Geschichte schreiben von einer alten Frau, die für dement gehalten wird. Aber sie ist es nicht. Ich mag diese Leute, die unterschätzt werden. Magst du das auch? Irgendjemand in der Klasse für blöd gehalten wird und der kriegt die 1 in Mathe. Das sind meine Geschichten. Und Lady Harriet wird für blöd gehalten, aber sie ist haarscharf, messerscharf, die ist überhaupt nicht dement. Sie spielt nur so. Die war Schauspielerin als junge Frau und die kann es noch. Und sie rettet die Situation. Also wer da was Lachen haben will, und dann die Geschichte von meinem Onkel habe ich angeschnitten kurz. Am Rand der gefrorenen Welt ist super für Männer, richtige Männergeschichte. Die Erziehung meiner eigenen Kinder war ein Abenteuer. Ich las alle möglichen pädagogischen Bücher. Ich fand meine Situation in keinem von ihnen. Ich fand nicht das Kapitel, wo du 4 wilde kleine Kinder um dich herum hast, keine Putzfrau, keine Oma in der Nähe, ein Mann, der ständig unterwegs ist, kein Geld, um sich irgendwas zu leisten, und eine Mutter, die im Ausland im Sterben liegt an Krebs. Das Kapitel habe ich umsonst gesucht in all den ach so vornehmen pädagogischen Handbüchern über Kindererziehung. Ich habe meine Erziehungsstil manchmal 5-mal am Tag geändert, das darf man nie machen. Und irgendwann mal betete ich, legte alle Bücher zur Seite. Herr, falls wieder erwarten aus diesen 4 Mafiosis irgendwas Ordentliches wird, schreibe ich das Buch, das ich gerne gelesen hätte. Habe ich gemacht, wie ich lernte, das Chaos mit Gottes Augen, meine eigene Biografie von Unter dem Flammenbaum, von Afrika und auch frisch von der Presse, wenn Kinder andere Wege gehen, wenn es nicht so gut ausgeht mit den Kindern. Das ist frisch von Fontis Verlag, viele, vor allem fromme Eltern, wertglaubende Eltern, die an christliche Werte glauben, auch wenn sie nicht in der Kirche sind, denen bricht das Herz, wenn die Kinder auf einmal ganz andere Wege gehen. Und manchmal, es gibt alle möglichen Angebote heute, welche quere, groteske Wege man gehen kann heutzutage als Jugendliche ausgeliefert. Das ist ein Buch dazu, Interviews mit Kindern, die absolut auf Irrwege gekommen sind und manche, die zurückgekommen sind. Warum? Was ist unsere Aufgabe als Kirche in dieser Welt, wo alles zerbröselt und vor allem in der jungen Generation? Das ist das Buch zu heute, von Wunsch dazu zu gehören. Und auch Du bist der Gott, der mich sieht, ist die Jahreslosung für nächstes Jahr aus der Geschichte von Hagar im Alten Testament und ist auch frisch von der Presse, wie auch 2 Handbücher von Kursbücher von Regatio. Also ihr könnt stöbern, gucken, was mitnehmen, was nicht mitnehmen, und wie gesagt, gerne schreibe ich eine Widmung oder einen Liebegruß vorne drin. Aber jetzt kommen wir zu dem allerwichtigsten Buch. Und ohne dieses Buch hätte ich wirklich nichts zu sagen. Und das ist die Bibel. Und unser Thema Ruhe in unruhigen Zeiten. Das sind unruhige Zeiten heutzutage. Haben es im Auto davon gesprochen, gell? Das mit Corona und allem drum und dran und Ukraine-Krieg und gesellschaftliche, politische Umwälzungen. Eigentlich ist da nichts Neues. Für uns Deutsche ist es deswegen so schwierig, weil wir das nicht gewohnt sind. Wir haben 80 Jahre Ruhe gehabt. Und wir merken nicht, dass das eigentlich nicht normal ist. Weltgeschichtlich und weltweit gesehen. Wir sind absolut auf der Insel der Glückseligen aufgewachsen. Die Nachkriegskinder, meine Generation, manche von eurer. Und als Corona kam, über Nacht, alles in Fluss, alles unsicher, alles voller Angst, dachte ich, eigentlich ist es kein Ausnahmezustand, sondern das andere war der Ausnahmezustand. Wo gab es sonst in dieser Welt Friede, Sicherheit und Wohlstand? 80 Jahre lang. Wir sind die gesegnetesten aller Menschen und haben eine große Verantwortung dadurch. Unruhe in dieser Welt ist ein ziemlich Normalfall. Ich bin ja in Afrika groß geworden, meine Eltern sind dahin gezogen. In 1960, ich war 1 Jahr alt, meine Schwester 2 Jahre alt, um Ruhe zu suchen für ihre Familie. Meine Mutter hatte in Ostpommern alles verloren und auch ihren Vater verloren. Und mein Vater war vom Krieg in Japan zurückgekommen, also sehr unruhige Zeiten, die Generation. Und die suchten einen Fleck Erde, sie wollten nicht in England bleiben, die wollten irgendwo einfach für 2 Jahre irgendeinen Tapetenwechsel. Und die ruhigste Ort in der Welt haben sie ausgesucht, das waren die Ausläufe der Sahara-Wüste. Also ruhiger ging es nicht, da war nichts los. Die meisten Leute wussten nicht einmal, was Nigeria ist, dass es das überhaupt gibt als Land. Südafrika kannte man, Kenia, Namibia natürlich als Deutsch, aber Nigeria, hä, wo ist das? Und dann Nordnigeria war eigentlich unterste Teil von, also Chad, Niger, von der Sahara-Wüste. Es war, da war nichts los. Nigeria war gerade unabhängig geworden von der britischen Krone. Und die Unabhängigkeit war gut gelaufen, was ja nicht selbstverständlich war. In Kongo zum Beispiel war es ganz anders gelaufen, in Zimbabwe auch. Und also es schien keinen besseren Ort zu geben und in Ruhe eine Familie zu gründen. Wir hatten eine Idylle von einer Kindheit. Wir hatten, was hatten wir, 0 Medien? Ja, wir hatten Medien, wir hatten 2 zerkratzte Schallplatten. Weiß jemand noch, was Schallplatten sind hier? Okay, für die Jüngeren, das sind wie CDs, nur ein bisschen größer und da Nadel geht darum. Manchmal hat man die zerkratzt aus Versehen. Und wir hatten der Wiener Knabenchor, deshalb konnte ich deutsche Weihnachtslieder rauf und runter, bevor ich ein Wort Deutsch konnte. Und britische Heilsarmee-Lieder, so Marschlieder, so Daniel und Goliath und David und all die spannenden Abenteuer. Elia auf Berg Karmel war drin. Und bei O Tannenbaum gab es einen dicken Kratzer, das werde ich nie vergessen, weil ich dran denke, wenn das Lied läuft, wieder jetzt zu Weihnachten. O Tannenbaum, wie grün sind da, du grünst. Und ich halte immer an und warte auf diesen Sprung, der natürlich inzwischen nicht mehr kommt, aber so ist es, Kindheitserinnerungen. Wir haben keine Spielsachen gehabt, wir haben von den afrikanischen Kindern gelernt, wie man aus Müll ganz, ganz elegante Spielsachen macht, Autos und aus Draht, aus Papier, alte Zeitungspapier. Und dann haben wir gesammelt. Meine Schwester wusste schon mit 5 Jahren, dass sie Ärztin werden will. Sie hat so Kadaverteile einfach mitgenommen, so von Tieren, nicht von Menschen, obwohl die manchmal auch rumlagen. Knochen, ich habe Servietten gesammelt. Wenn ich hier als Kind gewesen wäre, hätte ich zuerst mal geguckt, ob es ein anständiges Serviette gibt, die ich mitnehmen kann. Ich habe die gesammelt. Am Ende unserer Zeit in Afrika hatte ich einen Schrank voll nur mit Servietten. Also keine Klamotten, nichts drin, nur Serviettensammlung. Und Seifenstücke habe ich gesammelt. Wir hatten eine Rennbahn für Kakerlaken. Wir hatten ein Krankenhaus für Fliegen, ein Lernschwimmbecken für Kaulquappen. Eine Eidechsenschule, ein Erholungsheim für zerdrückte Käfer. Unsere Fantasie hatte kein Ende. Und dann über Nacht kam Krieg. Es hatte schon gebrodelt, also das wusste man schon, aber man verdrängt das, oder? Und man hofft immer, es kommt nicht so weit. Dumm ist, dass es oft wirklich so weit kommt. Viele Engländer sind geflüchtet, ihre Familien Sack und Pack. Für meinen Vater war es schwierig, weil er hatte 180 einheimische Mitarbeiter in seiner Firma und die meisten davon gehörten zu dem Stamm, der ausgelöscht werden sollte. Und er als Chef oder einer der Chefs, der sie alle eingestellt hatte, eine tiefe Verantwortungsbewusstsein und dachte, ich bleibe. Meine Mutter sagte, wo er bleibt, bleibe ich und wo ich bleibe, bleiben die Kinder. Und so beschlossen sie das auszusitzen. Wir hatten immer noch die Nachrichten aus dem Kongo im Ohr, 64, wo das Gleiche passiert war, ein Stamm gegen den anderen. Und mit brutaler Gewalt und Massenmord, ein ganzes Nonnenkloster, das ist die Geschichte, die übrig bleibt vom Kongo. Ein ganzes Kloster, dem Erdboden gleichgemacht und die Nonnen, ich erzähle euch an einem Sonntagnachmittag nicht, was sie mit ihnen gemacht haben. Die waren am Ende alle tot. Diese Geschichten waren im Ohr und auch die ganz klare Erwartung, das Gleiche wird hier passieren, nicht nur Afrikaner gegen Afrikaner, sondern die Europäer zwischen den Fronten. Ich habe meinen Papas Sachen ausgeräumt, vor 2 Monaten war ich in England und ich habe einige Dokumente gesehen zu dieser Zeit, wie sehr er in Gefahr war und wir alle eigentlich. Und gesehen, wie schnell diese Idylle, diese Ruhe vorbei sein kann. Es gab nichts zu kaufen in den Läden, also nur vom Markt, nur das, was dort produziert wurde. Ich war, wie gesagt, vor 2 Monaten in England. Meine Schwester, die tatsächlich Ärztin wurde, inzwischen in Ruhestand ist, ihre, die Bitterkeit, die sie mitgenommen hat. Wir hatten keine Süßigkeiten. Das war wirklich das Allerschlimmste. Schlimmer als kein Ketchup zu haben oder kein Marmite oder kein Marmelade kaufen zu können, keine Süßigkeiten. Und so hat unsere Mutter ganz erfinderisch hat so Kakao genommen und das gemischt mit Milch. Und dann mussten wir das auf der Zunge zergehen lassen, mindestens eine Minute lang, bevor wir es schlucken durften. Und dann durften wir, wenn sie Kuchen gebacken hat, den Schüssel auslecken. Aber sie war richtig gemein, die hat nichts drin gelassen. Und eines Tages hat Tanja gesagt, meine Tanja, die immer ruhig ist, ich habe sie nie richtig ausrasten gesehen, an dieser Stelle schon, Mann, ist die gemein, die weiß ganz genau, dass wir das auslecken wollen. Ein bisschen könnte sie doch absichtlich übrig lassen. Und dann sagt sie zu mir, also Nicola, wenn ich alt bin und Kinder habe, werde ich extra mehr Teig machen. Und die Hälfte noch in der Schüssel lassen, kommentierte sie. Vor 2 Monaten beobachte ich mit Interesse, wie sie einen Kuchen backt mit ihrer Enkelin Hannah. Und dann nachher, wie Hannah wie Pudding diese Teige auslöffelt. Die Hälfte vom Teig hat sie ganz bestimmt da drin gelassen. Und wie schnell Unruhe kommen kann. Und das blieb unsere Erfahrung. Ich wünsche, es wäre anders. Leute sagen zu mir, ich habe schon ein ganz abenteuerliches Leben gehabt. Ich sage immer, absolut unfreiwillig. Ich hätte es gerne ganz anders gehabt. Aber ich habe die Bibel entdeckt, auch als Kind. Ich habe entdeckt, dass das die Geschichte ist von Unruhe. Deshalb ist es so dick. Und eigentlich ist es alles Unruhe. Und dann eine andere Geschichte, die nebenher läuft. Eine Stimme, die hineinflüstert. Habt keine Angst. Kommt zu mir, all die, die ihr, wer zu mir kommt, den will ich nicht abweisen, das haben wir, aber dann gibt es eine andere Stelle, die dazu passt. Kommt zu mir, all die, die ihr mühselig und geladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Und wenn man früh im Leben erlebt, wie unruhig das Leben sein kann und wie schnell die Sicherheiten vorbei sein können, dann fängt man an zu suchen nach einer Erklärung. Eine wunderschöne Welt, also wenn man die, ich glaube, die Herbstfarben in der Herbst, wenn die Sonne scheint, das kommt für mich näher am Paradies als alles andere. Ich denke, da leuchtet irgendwas. Überirdisches, ich bin ein bisschen sentimentaler, poetischer Typ. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Wenn die Sonne durch diese Blätter, ein Höhepunkt vom Herbst, da denkst du, wenn es einen Himmel gibt, dann wird es eher so sein. Und ich weiß, dass es einen Himmel gibt und dass er viel schöner ist als der schönste Herbsttag. Und dann kommt der Frühling, ich denke, ah, der Himmel muss wieder Frühling sein. Ist auch so schön, eine ganz andere Art von Schönheit. Die Schönheit der Schöpfung, die erinnert an einen Schöpfer, die erinnert an einen Künstler, der ein phänomenal geniales Kunstwerk hinterlassen hat. Aber es ist verdorben. Es ist verdorben. Irgendwas ist da, irgendein Sand im Betrieb, das ist auch klar. Und Ukraine-Krieg, Krieg in Nigeria, es muss nicht ein Krieg sein, es kann dein Mobbing sein am Arbeitsplatz, der Streit im Umfeld, die Schwierigkeiten in der Familie, die Ehe, die auseinandergeht, die hasserfüllten Worte, die gesprochen werden hinter verschlossenen Türen, die Krankheit, die plötzlich ausbricht. Die eigentliche Unruhe in meiner Lebensgeschichte war nicht der Krieg in Nigeria, es war, dass meine Mutter eine Krebsdiagnose hatte, kurz nachdem alles wieder ruhig geworden war. Auf einmal das auch noch. Und das ist die eigentliche Geschichte. Wie geht man damit um? Und jeder von euch wird entweder selber betroffen sein von sowas oder wissen im Bekanntenkreis, wie elend diese Krankheit ist und viele andere Krankheiten, wie schnell die Welt sich ändert. Eine Freundin von mir lag auf Intensiv vor 2 Jahren. Ich dachte, das ist wie ein anderes Planet. Die Autos fahren, hupen, Leute gehen einkaufen, läufst auf Intensiv und es ist wie ein anderes Planet, wie ein Gespensterplanet. Eine Vorstufe zur Hölle oder zum Himmel. Und dann gehst du wieder raus, die Autos hupen, die Menschen lachen und du denkst, meine Güte, wie kriege ich das unter, diese Diskrepanz zwischen Ruhe und Unruhe und innere Unruhe und Angst. Es können alles mögliche finanzielle Probleme sein, Corona-Krankheit, Corona-Einschränkung, Corona-Streit in der Verwandtschaft oder innerhalb der Familie. Eine Scheidung, ein Kind, das in die Irre geht, ein Kind, das behindert auf die Welt kommt. Die Liste ist endlos und jeder könnte seine Unruheliste wahrscheinlich spontan innerlich schreiben heute. Was macht dich unruhig? Was hält dich nachts wach? Ruhe in unruhigen Zeiten. Ist es möglich, da rauszukommen und Ruhe zu finden? Ja, das ist die Botschaft heute. Und ich möchte eine kleine Geschichte nehmen. Also ich hoffe, dass keiner von uns kann sich erinnern, welche Geschichte ich vor einem Jahr genommen habe. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, wenn es die gleiche ist und jemand sich daran erinnern kann, ich sage trotzdem ganz andere Dinge jedes Mal. Diese Geschichten ernähren mich, diese Geschichte hat mich durchgetragen, aber man könnte jede Geschichte in der Bibel nehmen und diese gleichen Prinzipien rausholen. Diese ist ein wenig bekannte Geschichte, Ostergeschichte. Zwei Männer, aber es kann sein, dass es ein Mann und eine Frau war, gehen nach Hause am Ende von dem schlimmsten Tag ihres Lebens. Es ist Ostersonntag, der erste Ostersonntag, aber es ist noch nicht bekannt, dass Jesus auferstanden ist. Es ist eine Katastrophe passiert. Sie sind auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus, 11 Kilometer etwa, bei sich neigenden Tag, also abends wahrscheinlich. Und sie unterhalten sich miteinander. Sie schleppen ihre Füße, sie sind geknickt, verzweifelt, deprimiert. Wir wissen nicht, über was sie sich unterhalten, wahrscheinlich über das, was gerade passiert ist. Und auf einmal, die merken das kaum, aber jemand anders läuft mit ihnen mit. Und sie sind so versunken in ihrer Trauer, dass sie nicht mal fragen, ja, wer bist du eigentlich? Kommen nicht drauf zu fragen. Sie erkennen ihn nicht und er spricht zu ihnen, was sind das für Reden? Über was unterhaltet ihr euch? Und die kommen in Verlegenheit, die bleiben stehen. Was sollen wir ja sagen? Dieser Mann ist Jesus Christus, der Auferstandene. Die erkennen ihn nicht, obwohl sie ziemlich zu seinem Insiderkreis gehört haben. Wahrscheinlich, weil er der Letzte ist, den sie da erwarten gerade. Er ist ja tot. Haben ja mitgekriegt. Und eine Antwort, ja, bist du der Einzige, der das alles nicht mitgekriegt hat? Es war der Gesprächsstoff in Jerusalem. Und Jerusalem war voll mit Ausländern. Das war Pessachfest, so eine globale Versammlung. Es wimmelte mit Pilgern. Tausenden davon und es wimmelte mit römischen Soldaten, auch davon Tausende, weil die die Ruhe behalten mussten in dieser explosiven Situation. Und Jesus sprach zu ihnen, was denn, was ist passiert? Also ganz süß, natürlich weiß er, was passiert ist, aber ja selber mittendrin. Und sie erzählen ihm dann seine eigene Geschichte, ist ein bisschen lustig. Während er mit ihnen läuft, er hört geduldig zu, wie immer. Ja, Jesus, der Nazarener, der war ein Prophet, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und die hohen Priester und die Obersten haben ihn zum Tode überliefert, ihn gekreuzigt. Und jetzt dieser Satz fiel mir zum ersten Mal auf dieses Jahr. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei all dem, es ist der dritte Tag, Gerüchte kursieren. Einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die gesagt haben, sein Leichnam wurde nicht gefunden. Also das ist in meiner Bibel ist es eine halbe Spalte, wo sie einfach schwätzen, ihr Herz ausschüttern. Das fiel mir auch zum ersten Mal auf, neulich. Meine Güte, Jesus lässt sie ausreden. Wie viel hier ist einfach Klagen, Klagen, Klagen. Menschen, die sich ausheulen dürfen. Wenn du denkst, die Bibel ist ein hochheiliges Buch mit heiligem Schein, 7 Siegel, unverständlich, ich hoffe, dass ich dich anders überreden kann heute. So nah an unserem Herz, unseren Tränen, unseren Erfahrungen. Die 3 Fragen, die am meisten gestellt werden in der Bibel, wieso, warum und wie lange noch? Hast du dir jemals die Fragen gestellt, wenn die Migräne nicht weggeht? Wenn das Kind immer noch so frech ist und abweisend ist und dir wehtut? Wenn der Ehemann wieder eine sarkastische Bemerkung abschießt und seit Wochen nichts gesagt hat, was dir irgendwie Mut machen könnte oder die beste Freundin oder Geschwisterkind, ihr kennt es. Wieso, warum, wie lange noch? 4. Frage dazu, was habe ich bloß falsch gemacht? Und das ist diese Geschichte, das ist das Thema von diesem Buch, haben Sie sich sicher auch gefragt. Einige Frauen von uns, in Nebenbemerkung, haben uns aus der Fassung gebracht. Warum? Weil Frauenwort wurde nicht ernst genommen damals. Frauen waren wie Vieh, wie der Hund, so ähnlich, auf der Ebene. Frauen durften in dieser Kultur nicht als Zeugen bei einer Anhörung auftreten. ah ja, die machen alles nach Gefühl, die können nicht so richtig denken. Wenn das ein Mythos wäre, und das ist oft so in der Bibel, schau die Details an. Jemand, der diese Geschichte erfindet, hätte nie und nimmer Frauen genommen als Zeugen. Lass das mal sinken. Das spricht für die Glaubwürdigkeit dieser Auferstehungsgeschichte. Dass ausgerechnet Frauen, an jeder Ecke nur elf, waren die Frauen, die zum ersten Mal verkündet haben, die Frauen, die zu den Männern geschickt wurden, sagen, kommt mal her, der ist nicht mehr da, der ist auferstanden. Ich habe ihn gesehen. Und erst als sie ihn selber sehen, glauben sie das. Also Frauenrechte vom Feinsten, wollte ich nur so reinwerfen, dass Gott das alles ganz anders sieht, schon damals schon. Und wir hatten gehofft, was hatten die gehofft? Ich habe ein bisschen erzählt, was ich immer wieder hoffe, dass es endlich mal vorbei ist mit harten Zeiten, dass endlich mal politische Krisen, endlich mal Krieg in Ukraine vorbei, endlich mal damals Krieg in Nigeria. So oft fing mein Tagebuch Einträge mit, ich hatte so gehofft, dass der Tumor von meiner Mutter nicht bösartig war. Es war bösartig. Dass die Chemotherapie helfen würde, es hat nicht geholfen. Dass die Metastasen verschwinden würden, sie sind nicht verschwunden. Dass die Wassereinlagen bald weg wären, ja, die waren weg und dann nächsten Tag wieder da. Dass unser erstes Kind, das 8 Wochen lang in einem Brutkasten lag, dass sie überleben würde, ja, sie hat überlebt. Dass sie gesund sein würde, sie ist gesund. Also manchmal geht's anders. Unsere Freundin Eva, die letztes Jahr an ALS gestorben ist, was haben wir gebetet? Herr, bitte alles, nur das nicht. Und es war ALS. Herr, lass sie wieder geheilt werden. Sie ist nicht geheilt worden. Versteht ihr? Das ist das Leben, wie es wirklich ist. Wir können das fromm überspielen, wie wir nur wollen. Das war ihr Leben. Sie haben gehofft, dass diese bösen Römer endlich mal verbannt werden aus diesem ihrem Land. Die römische Unterdrückung war nicht lustig. Für uns waren die Römer Witzfiguren als Kinder. Asterix, wir sind die Asterix-Generation. Die Ömer. Asterix bei den Briten. Was haben wir immer gespielt? Die Ömer kommen. Wir haben uns wie Ömer angezogen. Im Internat, wo ich war, wir waren in der Nähe von Bath. Das ist die Stadt, wo die Ömer ganz tolle Bäder gebaut haben. Da kannst du noch die Fußbodenheizung sehen. Also die konnten was, diese Ömer. Wasserstraßen, Abwasserkanäle, tolle Straßen in England, wenn eine Straße ganz gerade ist, war es eine römische Straße. Infrastruktur, die konnten noch was, besser als alles andere. Grausamkeit, boah, das war ihre Spezialität. Ganze Arbeitskreise waren haben sich der Aufgabe gewidmet. Zum Beispiel eine Kreuzigung, das war denen ihre Spezialität. Balke runter, Balke quer und dann spießt du Leute da auf. Die es wagen, nur ein Wort gegen ihr Regime zu sagen. Das waren die Ömer. Und unter dieser Besatzung lebten sie, die Reichen sehr reich, die Armen sehr arm, wie wir es in Afrika auch gekannt haben. Selbst nachdem man Öl entdeckt hat in Nigeria, wo ein ganzes Land hätte in Saus und Braus leben können, da waren vielleicht 4 Leute, die in Saus und Braus gelebt haben, die eine Villa da hatte in New York, in Malibu, in was auch immer, und ihre Kinder auf teure Internate. Alles andere verhungert. So geschieht's, wenn Geld da ist. Und in einem gottlosen Staat, so war es damals. Nicht nur das, die haben unterdrückt, Armut, Misere, Krankheit, nichts für die Kinder, keine Bildung. Und dann wehe dir, wenn du ein Wort sagst, du hast im Kopf schon das Gebrüll der Gefolterten. Das war überall zu hören, weil die haben die Kreuzigungen öffentlich gemacht, absichtlich. In Rom war es die Via Appia, war nicht mit Kastanienbäumen gesäumt, sondern mit Kreuzen. Und nicht schöne Vögel haben gezwitschert über den Kopf, sondern die Geier haben gekreist und gewartet, bis der Nächste stirbt. Also, sorry, ist ein bisschen makaber, aber so war's. Und so ist es auch heute in vielen Ländern. Das ist nicht nur damals. Das ist, was geschieht, wenn Gott nicht mit im Bild ist. Aber Gott ist hier mit im Bild. Wenn wir mal sehen, wir hatten so gehofft. Und nicht nur das. Wenn einer gekreuzigt wurde, Jesus wurde als Schwerverbrecher in einem Fake-Prozess schnell entsorgt. Weder die Juden noch die Römer konnten einen Aufstand sich leisten. Es war Pessach, alle Nerven lagen blank. Und sie mussten ihn schnell loswerden, weil sie hatten Angst. Seine Jünger, die haben gedacht, wenn einer das schafft, diese Misere ein Ende zu setzen. Doch der, der kann Tote aus dem Grab holen, der kann Blinde sehend machen, der kann Lahme zum Springen bringen. Alle essen, fressen ihn aus der Hand. Jesus, Jesus, komm mal, Hosianna, Hosianna. Am Donnerstag davor, der Sonntag davor, Palmensonntag, kam er reingeritten wie ein König. Also die Hoffnungen waren berechtigt. Wenn eine dieser Römer stutzt, dann doch dieser Jesus. Wir vergessen oft im Nachhinein, wie die Geschichte, wie die Hoffnungen waren damals. Ein menschlicher Retter, ein Prinz, ein Fürst auf einem weißen Ross, der uns rettet vor all unseren Problemen. Und dann blitzschnell Kreuzigung, Tod, Schwerverbrechen, Angst, dass sie die Nächsten dran sein könnten. Das war auch sehr real, weil oft hat man die Freunde dann, die Facebook-Freunde, alle Instagram-Freunde in heutiger Sicht reingeholt und dann kam der nächste Termin. Kreuzigung, nächste Woche. Deshalb waren sie alle in Versteck und deshalb diese Verzweiflung. Gut, jetzt kommt die schöne Hälfte. Jesus, dann irgendwann mal haben sie sich ausgeheult, alles ausgeklagt und Jesus sagt, ein bisschen neckend, habt ihr nicht gelesen, was in dem Buch steht? Ihr Unverständigen, alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, die Geschichte steht doch drin. Die hatten ja das Tora, das Alte Testament damals. Und dass Christus leiden musste, in seine Herrlichkeit hineingehen. Und von Mose und von den allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Sehr wichtiger Satz. Er erzählt ihnen eine andere Geschichte. Die eigentliche Geschichte. Deshalb müssen wir Frauen der Bibel sein, weil hier kommen die Informationen von woanders, die uns eine andere Geschichte erzählen, die nicht negativ ausgeht, die keine Katastrophe ist. Eine Geschichte, wo es einen Gott gibt, der im Himmel sitzt und der sehr wohl weiß, was hier läuft, was er dir zumuten kann, was er dieser Welt zumuten kann, was er der Kirche zumuten kann. Interessanterweise sagt Jesus kein Wort über die Römer. Er geht gar nicht auf ihr Anliegen ein. Nichts, oh ihr Armen, jetzt müsst ihr ein bisschen noch aushalten und dann werden die Römer auch Geschichte sein und später, heute, die Frauen in Rastatt werden keine Angst vor den Römern haben. Sagt er nicht. Er sagt, liebe Leute, in anderen Worten, es gibt einen Feind, der viel gefährlicher ist als die Römer. Überall. Und das ist die andere Geschichte. Der Feind, der sich einschlich in einen wunderschönen Garten am Anfang der Zeit. Der Feind, der flüsterte zu den Menschen, hey, vergiss diesen Gott hier, er ist nur neidisch auf euch. Ihr könnt doch selber Gott sein. Ihr könnt entscheiden, was Mann und Frau ist. Ihr könnt entscheiden, was eine Ehe ist. Ihr könnt entscheiden, welche Hormone in einem jungen Körper hineingefüttert werden sollen. Ihr könnt alles neu schaffen, selber Chef sein. Selber sagen, wo es lang geht und denjenigen die Stirn bieten, die es wagen, irgendeine Frage zu stellen. Kommt euch die Geschichte ein bisschen bekannt vor? Die andere Geschichte. Der Mensch, der Gott sein will. Der Mensch, der Macht an sich reißt. Und der Rest ist blutige Weltgeschichte. Es ist eine Katastrophe, wenn ein Mensch versucht, Gott zu sein. Er kann es nicht. Gott kann es ein bisschen besser. Arg viel besser. Und das war die eigentliche Geschichte. Der Feind, und jetzt wird es ein bisschen kritisch, ouch, zieht euch warm an. Der Feind sind nicht die anderen. Der Feind sitzt hier drinnen. Den Drang in jedem Einzelnen von uns, selber Gott zu sein, selber zu bestimmen, selber von unserem Umgebung zu verlangen, dass die uns glücklich machen, unsere Wünsche erfüllt. Kommt es euch auch bekannt vor? Die Bibel nennt es Sünde, ganz schlicht und einfach. Alles, was ich mich meine ist, alles, was nach meinem Vorteil immer verlangt, alles, das sagt, es muss so sein, my way is the highway, wie ich das will, steh zu dir, die Welt ermutigt uns dazu, folge deinem Herzen, nein, bitte nicht, nicht immer, nicht, also mein Herzen soll ich nicht immer folgen, das sagt manchmal ganz schön viel Quatsch. Steh zu dir, sag dir 10-mal im Spiegel, wie toll du bist. Nein, ich bin nicht immer toll, sorry. Ich bin ein Sünder. Wisst ihr was? Unsere Kirchenväter haben das viel besser begriffen als wir. Wir haben das ein bisschen rausgeholt aus unserem Verständnis vom Christsein. Und wenn wir diese Geschichte lesen, wir werden konfrontiert mit unserer eigenen Schuld und Rettungsbedürftigkeit. Das ist die Geschichte, die Jesus erzählt. Ja, ein Retter, ja, ein Erlöser, auf jeden Fall. Aber der Erlöser, der dich erlöst von den Sachen in dir, die auch Dinge kaputt machen. Die Endstation ist Krieg und Gewalt. Denk nicht, dass wir nie dazu fähig wären. Haben wir unseren Vorvätern in Deutschland auch gesagt, wie konntet ihr das nur zulassen? Ich hasse diese Frage, weil ich weiß nicht, wie ich mich verhalten hätte in den 30er Jahren. Sorry, ich weiß nicht, wo ich gewesen wäre, wenn ich wählen hätte müssen zwischen dem Wohlsein meiner Kinder und die Wahrheit zu sagen. Wir müssen sehr aufpassen und erkennen, wie sehr wir selber verloren sind, ohne Gott. Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich, Arme, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarme, den Anblick deiner Gnade. Paul Gerhard. Und wisst ihr was, das schreibt er kurz, nachdem er einen seiner eigenen Kinder zu Grabe getragen hat. Und das war für ihn Routine. Ich glaube, er hat fast alle verloren, bis auf eins. Er schreibt nichts über Selbstmitleid, über Trauer. Unglaublicherweise, er schreibt über den Blick auf den Gekreuzigten. Was haben diese Kirchenväter begriffen, was wir vergessen haben? Dass wir die Feinde sind. Und dass wir die Rettungsbedürftigen sind. Unsere Königin in einer ihrer letzten Weihnachtsansprachen hat gesagt, und so hat Gott zu Weihnachten, er hat nicht einen General geschickt, auch keinen Politiker, keinen Präsidenten, keinen Künstler, keinen Prominenten, keinen Schauspieler. Er schickte einen Retter. Christ, der Retter, ist da. Und wenn wir denken, ja, ich sünde, hä? Ich habe noch nie jemand umgebracht. Musst du auch nicht. Sünde ist, die anderen sind immer schuld. Ich werde nie eingeladen zu einem Frauentreffen, um uns über Themen zu sprechen, wie man Neid lernt. Drei einfache Schritte. Zickigkeit leicht gemacht für Anfänger. Wie man eine schlaflose Nacht durchheult mit Sorgen, für die, die es noch nicht können. Wie man lästert. Wie man übertreibt. Wie man dem anderen die Finger auf den anderen sagt. Ist euch aufgefallen, es macht viel mehr Spaß, über die Fehler der anderen zu reden, als über meine? Oder wie oft schwärmst du über deine eigenen Fehltritte? Wahrscheinlich selten. Das ist es. Es war nicht nur Adams Sologang, sein Ungehorsam. Es war, und das ist das Schlimmste an dieser Geschichte. Was ich? Nö, nö. Die Frau. Die Frau, nie würde ich sowas, die Schlange, das ist es. Und wisst ihr was, das steckt in jedem von uns drin. Das ist der Feind, der ungebremst wütend, wenn er ungebremst wüten darf, wenn wir nicht irgendwelche kluge Leute haben in unserem Leben, die Stoppschilder aufstellen, das nennt man Erziehung, dann enden wir ganz schlimm und nehmen andere mit. Ich habe selber erlebt, als ich einmal mich selber beobachtet habe, ich hatte einen Unfall gebaut, zu schnell mit dem Auto gefahren, zu schnell versucht, meine Tasche zu retten, die dann kippte, zu schnell das Lenkrad losgelassen, Auto landet auf den Steinen am Rande von der Straße, ich war zu spät, hatte es eilig, schlecht gelaunt, zu spät aufgestanden und dann beobachte ich mir meine Gedanken, die durch den Kopf schossen. Blöde Tasche, blödes Auto, blöde Schule, blöde Straße, blöder Stein. Als meine Gedanken in Richtung blöde Gemeinde, die Gemeinde hatte gar nichts damit zu tun. Ah ja, wenn das Treffen nicht so lange gegangen wäre gestern Abend. Blöde Ehemann, ja, er hätte mir einen Kaffee bringen können. Hielt ich inne, das ist der erste Schritt, ich lachte laut. Und staunte über die außerordentlich erfinderische Kraft, mit der ein verdorbenes Herz die Ereignisse neu ordnen kann, die Geschichte neu schreiben. Ich musste nicht mal drüber nachdenken. Ich habe nie gelernt, wie man es macht. Ich konnte das schon als Kind, bevor ich reden konnte. Ich sehe es bei meinen Enkelkindern. Mann, die sind die kleinen Monster mit 2 Jahren. Ich hatte vergessen, wie schlimm sie sein können. Gell? Ich musste nie ein Buch drüber lesen, einen Kurs belegen. Ich musste nicht lernen, neidisch, sauer, verärgert, faul, träge, zickig, ungeduldig zu sein. Diese Dinge kamen alle von ganz alleine. Das, liebe Damen, ist das Problem. Das ist der Feind. Das Dumme ist, wir fühlen unsere eigene Sünde nicht. Die Nerven sind betäubt. Das ist auch Sünde. Aber sehr wohl die Sünde der anderen. Also über Sünde kann man sehr schön reden, wenn es die anderen sind, die mich verletzt haben, mir zu nahe gekommen sind. Bis ich an der Schule angekommen war, war ich zu Sinnen gekommen. Ist immer gut. Ich hatte genug über die Geschichte vom verlorenen Sohn nachgedacht, um die Erbauung. Versuchen, ein bisschen netter zu sagen, wenn es geht so. Okay, genau. Ich habe sie gar nicht verkraftet. Ah ja. Soll ich das hochbringen? Das brauche ich zum Singen nachher auch, gell? Genau, jetzt bin ich wieder auf Sendung, genau. Für den Guten. Genau, also, ich hatte 7 Minuten Zeit, um zu Sinnen zu kommen. Mein Mann staunte nicht schlecht, als er meine reumütige Stimme am Telefon hörte. Du Schatz, ich habe Mist gebaut. Zu schnell aus der Garage gerast, noch schneller um die Ecke, auf dem Stein gelandet, Felgen sind kaputt, es tut mir leid. Soll ich das Auto zur Werkstatt bringen? Ich war erleichtert, als er sagte, nein, das mache ich für dich. Oh. Mein solider Deutscher. Das war Schadenbegrenzung, weil er wusste, das kann auch schieflaufen, wenn ich bei der falschen Werkstatt lande oder zur LKW-Werkstatt bringe, anstatt zur Autowerkstatt. Das war's. Seht ihr, das ist die andere Geschichte. Wir brauchen Erlösung. Ich hatte so gehofft, dass die Migräne weg sein würde. 4 Freunde haben so gehofft, dass Jesus diesen lahmen Mann heilen würde. Hat er auch gemacht, aber zuerst hat er gesagt, deine Sünde sind dir vergeben. Die Leute fassen sich am Kopf, ganz andere Probleme. Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Die lahmen Beine sind nicht das Problem. Das lahme Herz. Und das hat er zuerst erledigt. Habt keine Angst vor dem, der euch in die Hölle werfen kann. Nee, vor dem, der euch euer Leben was antun kann. Eurem Leib, Krankheit, Krebs, ALS, Trauer. Verlust, das ist nicht das Problem. Hab Angst vor dem, der euch in die Hölle werfen kann. Ganz deftige Worte. Wir brauchen diese deftige Martin-Luther-Sprache wieder, liebe Geschwister. In den Kirchen auch. Und dann füllen sich die Kirchenbänke. Komisch, oder? Da, wo wir denken, das ist aber krass. Ja, ist es. Aber Wahrheit ist meistens ziemlich krass. Und dadurch, dass wir alles verwässert, harmlos, Gott ein bisschen Kaffeekränzchen tauglich gemacht. Ja, wer will so einen Gott? Ich nicht. Ich brauche einen anderen, der mir die Wahrheit sagt und mich genug liebt, um mir zu sagen, was ich wirklich brauche. Rettung. Und das war die Geschichte. Warum musste der Christus sterben? Weil irgendwer muss diesen Preis bezahlen. Ich kann es nie und nimmer bezahlen. Die schlaflosen Nächte, die ich anderen verursacht habe, die Kommentare, die bösen Gedanken, des Egoismus, es sprießt in meinem Herzen, auch mit meinem ach so frommen Hintergrund und netten Eltern. Das steckt in uns allen drin. Meine Tochter hat einmal gefragt, Lukas 15, der Junge, der im Schweinestall landet und zurückkommt. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Die Bibelleser kennen es, die vielleicht in Konfirmationsunterricht mal waren, in Rallye-Unterricht, der sein Leben voll gegen die Wand fährt. Und dann kommt er zurück und bittet um Gnade. Da lernt man, was eine Bekehrung ist. Sich werfen auf Gnade. Und der Papa, der ihn zurücknimmt, stinkend nach Schwein und nach Schweinekot und Schweine, ist total zerlumpt, der Kerl. Es ist nicht so, er sagt zu ihm nicht, du, ist alles nicht so schlimm, alles nicht so schlimm. Kehren wir unter den Teppich. Nee, er sagt, schick mir die Rechnung. Ich bezahle. Ich bezahle. Das ist Ostern. Das ist Karfreitag. Meine Tochter hat mal gefragt, du Mama, ich war nie in einem Schweinestall drin, so symbolisch. Ich habe immer alles richtig gemacht, habe nie so richtig glaubwürdig pubertiert. Immer Gitarre gespielt, Bibel gelesen, in die Gemeinde gegangen. Die war ein liebes Kind, ist immer noch ein liebes Kind. Muss man im Schweinestall gewesen sein, um zu Jesus zu kommen? Ich habe tief Luft geholt. Ich habe zu ihr gesagt, du Jessica, man muss nicht im Schweinestall gewesen sein. Man muss erkennen, dass man sowieso in einem sitzt. Auch mit der Bibel in der Hand, auch mit deiner Gitarre über die Schulter, auch wenn du keine Tätowierungen hast, keine Piercings, keine gefärbten Haare, keine dies und jenes. Wir sitzen alle drin. Und manche stinken ein bisschen deftiger Und dann gibt's die, die nicht stinken, aber die stinken noch mehr, weil sie ihre Schweinestall hat Namen wie Stolz, Besserwisserei, Überheblichkeit, Egoismus, Selbstgerechtigkeit, Arroganz. Boah. Und die wirken so fein, vor allem wenn man schlau reden kann, ne? Man kann sie sehr toll abdecken. Der Preis musste bezahlt werden. Und da kam eine, warum der Christus sterben musste. Der erste Mensch macht sich zu einem Gott, Gott macht sich zu einem Menschen. Der Mensch erhebt sich, ich will immer recht haben, ich mich meine. Gott macht sich zu einem der Gott erniedrigt sich. Der Mensch reißt Macht an sich. Gott gibt seine Macht ab. Er macht genau das Gegenteil von dem, was alle Prominenten machen. Alle Staatsmänner, die gottlos, die nicht die Worte über die Lippen bringen, so wahr mir Gott helfe. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Gebet, was irgendein Machtmensch beten kann. Sich unter der Herrschaft Gottes stellen. Der die Lilien kleidet, wird öffentlich ausgezogen. Dem, der Sünden vergibt, wird kein Gnade erwiesen. Der zum Vater einlädt, wird vom Vater verstoßen. Der lebendiges Wasser anbietet, schreit, ich dürste. Das Licht der Welt wird von Finsternis umgeben. Golgatha, das ist der Grund, warum Jesus sterben musste, weil ich das nie und nimmer hätte wieder gut machen können. Was bei mir alles schiefgelaufen ist und was nicht hätte passieren sollen, als ich mal einen Vortrag, fast genau der gleiche, über die Frau Hagar, Anfang des Alten Testaments, alleinerziehend, heidnisch, Sklavin. Die Frau hatte null Rechte, unten an der Stapel, in der damaligen Gesellschaft. Sie galt als Besitz, wird dann ungewollt schwanger oder soll als Ersatzmutter herhalten für eine Frau, die nicht gebären kann. Es gibt einen Zickenkrieg und sie ergreift die Flucht, nimmt das Kind mit. Also wirklich wie aus der Bildzeitung. Also du denkst, die Bildzeitung ist spannend, lies mal die Bibel. Und flüchtet in die Wüste, stellt sich wahrscheinlich auf ihren Tod hin. Nur an dem Brunnen, an dem sie stolpert, um ein letztes Schluck Wasser zu trinken, da wartet jemand. Gott selber. Das ist absolut krass, diese Geschichte. Ich habe es mal erzählt in einem Frauentreffen. Eine Frau kam aufgebracht auf mich zu. Ja, die böse Hagar, was hat die alles falsch gemacht? Hätte gar nicht passieren sollen, die Geschichte. Und wenn sie das alles nicht gemacht hätte, dann gäbe es die Konflikte im Nahen Osten heute nicht. Doch, gäbe es sie, die werden von woanders gekommen. Hätte alles nicht passieren sollen. Und wisst ihr was? Ich dachte, genau, das ist es. Und so hatte ich meine Idee für Du bist der Gott, der mich sieht. Das war Hagars Statement am Ende dieser Geschichte. Die geht erhobenen Hauptes zurück zu dem Ort ihrer Verletzungen. Aber wie ausgewechselt, was sie Gott gesehen hat. Viel mehr von ihm gesehen worden, das ist noch besser. Elroy, der Gott, der mich sieht. Und so hatte ich meine Idee für mein Buch. Hätte alles nicht passieren sollen. Genau. Deshalb hat Gott diese andere Geschichte angefangen zu schreiben. Die Bibel, alles in der Bibel hätte nicht passieren sollen, bis auf die ersten drei Kapitel. Ich dachte, der Gedanke hat mir echt gut getan. Und dann fange ich an, all die Dinge in meinem Leben anzuschauen, die nicht hätten passieren sollen. Eben. Und deshalb brauchte ich einen Retter. Auf dreiste Weise verspottet, als Witzfigur verhöhnt, schreit der Sohn, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn du der König der Juden bist, wenn du Gott bist, dann rette dich selbst, schreien seine Hasser. Es war nicht nur der körperliche Schmerz, es war diese brutale Mobbing, dieses Gejohle, dieses Gelache. Guck mal, wo der gelandet ist. Die euch das vorstellen, der seelische Schmerz. Und jetzt kommt es, sich selbst retten. Das hätte er können. Das ist das Erschütternde an Golgatha. Mit jedem fortschreitenden Augenblick dieser brutalen Tortur könnte er auf den roten Knopf drücken. 10.000 Engel warten in den Startlöchern, um ihn aus diesem teuflischen Sumpf herauszuholen. Sollte er es nicht mehr aushalten, aber er hält aus. Bis zum bitteren Ende. Warum? Er denkt an dich und an mich. Als Kinder haben wir immer zu Ostern gesungen, He could have called 10.000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10.000 angels, but he died alone for you and me. Was haben wir das rausgeschmissen? He could have called. Ich denke jetzt, man hat keine Ahnung gehabt, was wir da gesungen haben. wie vieles, was wir gesungen haben. Keine Ahnung. Und trotzdem bin ich so froh, dass wir die Lieder gelernt haben. Ich verstehe sie. Mit jedem Jahr ein Stück mehr. Mit jedem Verlust ein Stück mehr. Mit jeder Enttäuschung. Mit jeder Trauer. Mit jedem Ratlosigkeit. Und es gibt viele davon. Verstehe ich ein bisschen mehr. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Warum betrübst du dich, meine Seele? Hoffe doch auf ihn. Friede sei mit dir. Standardgruß von Jesus Christus. Mein Frieden gebe ich euch. In der Welt habt ihr Angst, ist mein Thema für Januar in dem Podcast. Nicht Befreiung von Ängsten, sondern Lernen mit Ängsten zu leben, weil wir werden Angst haben. Es gibt keine Befreiung von Ängsten, aber wir können lernen, mit ihnen zu leben. Friedefürst, einer seiner Namen. Es gibt eine Schabbatruhe für das Volk Gottes, Hebräerbrief. Friede sei still, Jesus im Sturm. In Stillsein und Ruhe wird eure Kraft sein. Die, die ihren Gott kennen, werden stark sein und werden wissen, wie sie handeln sollen. Erste Worte nach der Auferstehung. Er platzt diesen Grab offen, er überwindet den Tod. Ich meine, das war der andere Feind nebenher, den er überwunden hat, die eine andere Rettung vor dem Tod. Seine ersten Worte waren, warum weinst du? Wenn das nicht überwältigend ist, und vielleicht sagt er das zu jemand heute, warum weinst du? Die andere Geschichte wird geschrieben. Ich schreibe Romane, ich weiß immer, wie es ausgeht. Das wissen meine Leser nicht. Aber wenn ich dann wieder durchlese und ich weine mit meinen Protagonisten und heule, ich denke immer, mach weiter, es geht gut aus, es geht gut aus, es geht gut aus. Es ist nicht anders mit der Bibel, wir wissen, wie es ausgeht. Wir wissen, Offenbarung 21, 22, es kommt ein Tag, wo er alle Tränen abwischen wird von ihren Augen. Tod, Leid, Schmerz wird nicht mehr sein. Stellt euch eine Welt vor, wo es sowas nicht mehr gibt. Wie Trauer, Neid, Sorge, Hass, abweisende Haltung, Kälte. Wir leben in so einer kalten Gesellschaft. Gibt's alles nicht mehr. Es wird so ein ausgelassenes Lachen geben. Als mein Vater starb und mein Onkel, die haben viel gelacht, die haben Streiche gespielt, die waren richtige Witzbolde. Und ich habe neulich gedacht, was mir am meisten fehlt, ist dieses Lachen bis zum Seitenstechen. Richtig, richtig so lachen, so blöd und so lustig, dass wir uns nicht mehr gekriegt haben vor Lachen. Und ich beschloss, ich möchte das irgendwie neu entdecken. Also ich weiß nicht, man kann es nicht erzeugen, aber Dinge lustig finden. Und das Wiedersehen, diese Wiedersehensfreude an jenem Tag, es ist so unvorstellbar. Als mein Papa starb, war ich absolut, bin immer noch am Boden zerstört. Ich habe ein bisschen besser gelernt, damit klarzukommen. Und meine kleine Schwester Andrea hat mir geschrieben, du, deine Gefühle sind im Moment nicht sehr relevant. Ja, das weiß ich die meiste Zeit, dass meine Gefühle mir manchmal Streiche spielen können. Jetzt schreib mal alles auf, was du weißt, die Überzeugungen. Und das ist, was geschieht, wenn wir sehr viel in der anderen Geschichte lesen. Unser ganzer Wortschatz wird anders. Es ist nicht mehr, es ist, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Es ist nicht mehr, ich denke, hoffe, bete, schön wär's. Die Überzeugung, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich trennen kann, weder Hölle noch Himmel noch zukünftiges. Paulus, Originalton. Es steht geschrieben, es ist eine Sprache der Überzeugung. Das ist die andere Geschichte, weil wir wissen, wie es ausgeht. Wir wissen dann, wenn du weißt, dass dein Lieblingsfußballmannschaft gewonnen hatte, aber du hast das Spiel noch nicht gesehen und du schaust es an im Nachhinein, aber du weißt, die haben gewonnen, dann bist du nicht mehr so am Boden zerstört, wenn es Fouls gibt und Eigentore und so. Du weißt, wir haben gewonnen, mach weiter, ja, wir haben gewonnen und so weiter. Und das ist nicht anders wie wir als Christen. Natürlich tut es noch weh, vielleicht noch mehr, weil wir mehr fühlen. Wir weinen vielleicht noch mehr als Christen, wenn wir Jesus kennen. Er hat viel geweint. Es wird viel geweint in der Bibel. Weiche Herzen weinen, die fühlen. Aber diese Hoffnung ist da, diese unterschwellige Freude. Es wird auszuhalten sein. Irgendwie komme ich hier durch. Sein Stab und sein Stecken, an denen kann ich mich festhalten. Er zieht mich durch diese Dunkelheit hindurch. Es ist absolut herrlich. Diese Männer, ganz kurz am Ende, ausgewechselt auf einmal, die laden ihn ein. Kehr bei uns ein, Jesus, es wird dunkel. Das darfst du auch beten. Kehr bei mir ein. Es wird dunkel. Wenn du ihn nicht kennst persönlich, ermutige ich dich. Es ist ganz einfach, wie diese Jungs hier zu beten, Herr. Ich lass dich nicht los, bis du mich segnest. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und wer aufmacht, ich komme zu ihm rein, ich halte Mahl mit ihm. köstliche Verheißung. Wenn du das nicht weißt, noch nicht weißt, dass du wirklich gerettet bist, schnapp dir eine der Mitarbeiterinnen hier nachher und mach das dich fest und bete und geh den Weg. Schließ dich irgendeine Frauengruppe an, komm in diese Gemeinde, eine andere biblische Gemeinde. Nächsten Sonntag, Christen gehören in die Kirche sonntags, ist einfach so. Aber finde dir eine gute, die glaubt, weil nicht alle glauben mehr. Manche predigen mehr Unglauben als Glauben. Aber es gibt welche und ich weiß, dass hier eine ist. Kehr bei mir ein, er kommt rein, bricht das Brot und dann auf einmal fällt der Groschen. Meine Güte, hätten wir die ganze Zeit wissen können, das ist doch Jesus, aber er ist weg. Und sie packen ihr Rucksack, Proviant, ziehen ihre Wanderschuhe an, mitten in der Nacht inzwischen, rennen raus auf die Straße, es wimmelt immer noch mit Römern. Die Gefahr ist immer noch da, Termin für die nächste Kreuzigung. Es hat sich nichts geändert, gar nichts. Das ist das Tolle an diesen Geschichten. Aber sie haben sich geändert. Und sie laufen diese ganze Strecke wieder zurück nach Jerusalem und sie sagen einen Satz, der echt bei mir hängen bleibt, haben wir gebetet heute in unserer Gemeinde auch. Hat unser Herz nicht in uns gebrannt, als er die Schriften öffnete? Und das bete ich, dass wir Frauen diese Schriften öffnen. Unser Herz fängt an zu brennen, diese Aha-Momente, jetzt verstehe ich, ah ja, darum ist es so, ach, er ist bei mir. Ab und zu fühlt man das auch, die haben es nicht gefühlt, nicht sofort, die wussten nicht, dass es Jesus ist, er kommt manchmal ganz normal, also er kommt nicht mit Blitzdonne, Lastwagen voller Engel und so, also erwarte ihn ganz normal, in eine Blume, in einen Regenbogen. In meine letztes Zitat für heute, meine frommes Kindermädchen in diesem Buch sagt zu der jungen Frau, die wirklich alles falsch gemacht hat. Ich mag Helden, die alles falsch gemacht haben, wo es zu spät ist, irgendwas zu machen und dann werden sie doch gerettet. Deshalb sind die Bücher ziemlich dick. So ähnlich steht es doch in der Bibel, sagte Ellen. Ich weiß auch nicht, was der liebe Gott sich dabei denkt, einen gottesfürchtigen Mann wie dein Vater, seine Familie mit solchem Leid heimzusuchen. Seit Wochen liege ich nachts wach, mein Kind, ich hadere mit meinem Schöpfer. Warum werden die Bösen belohnt und die Gerechten bestraft? Und was antwortet dein Schöpfer? Die Frage nach dem Warum beantwortet er leider grundsätzlich nicht. Das meine ich nicht respektlos, aber weißt du was? Irgendein Wozu gibt es in jeder Widrigkeit, nur wir erkennen es nicht gleich. Unsere einzige Aufgabe ist, ihm zu vertrauen. Irgendwann werden wir wissen, warum, oder wir werden gar nicht mehr fragen, warum, weil die Frage selber überflüssig geworden ist. Und das ist, was geschieht, wenn wir mit ihm Blickkontakt haben, uns gesehen wissen von ihm, Elroy, ihn sehen und dann die Welt ganz anders sehen. Über den Tod hinaus, selbst der Tod hat nicht das letzte Wort. Wer für den Himmel lebt, in dieser anderen Geschichte lebt, deine Geschichte hier drin findet, auf jeder Seite findest du deine Geschichte, der hat auch Kraft für diese Welt. Das sind die, die Reformen einbringen, das sind die, die Gemeinde bauen, das sind die, die Lieder schreiben, das sind die, die Zeit haben für andere, das sind die, die nicht mehr um sich selber kreisen, die in Dankbarkeit leben, Freude, die ein Licht sind in der Dunkelheit, anstatt über die Dunkelheit zu jammern, weil sie wissen, ich gehöre zu der anderen Geschichte. Ich gehöre nicht mehr zu dieser Welt. Und wenn ich das weiß, werde ich nicht irgendwie anders weltlich, asketisch. Ich setze mich ein für diese Welt. Aber wie? Weil ich nichts mehr zu verlieren habe. Weil diese Welt mich nicht mehr glücklich machen muss. Ich habe mein Glück bei ihm gefunden. Dir nahe zu sein, ist mein Glück. Und deshalb kann es mir leisten, nicht verbittert zu sein, zu vergeben, loszulassen, nicht festzuhalten, nicht zu verlangen, Ansprüche zu stellen. Dass andere mich glücklich machen. Ich stelle mir den Anspruch, andere glücklich zu machen. Gib und es wird dir gegeben, die Regel des Himmelreichs. Und dann werden wir solche sein wie Augustinus, Franz von Assisi, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Ruhe ist hier eingekehrt. Die Jungs hier, es ist kein gechillte Ruhe, es ist kein gib mir endlich mal Urlaubszeit Ruhe, es ist wir rennen zurück und erzählen. Das ist die Ruhe der Kinder Gottes, wir können es nicht für uns zurückhalten. Das ist die gesündeste Ruhe, die es gibt, gechillte Ruhe ist nicht immer gut. Und dann, wie Franz von Assisi, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Ich werde dann zu Werkzeug der Ruhe. Ich erzähle den anderen, kommt zu ihm, all die, die ihr mühselig und beladen seid. Er schenkt euch Ruhe, dass ich liebe, wo man hasst, verzeihe, wo man beleidigt, verbinde, wo Streit ist, Wahrheit sage, wo Irrtum ist, Glauben bringe, wo Zweifel droht, Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Eine der ältesten Gebete in der Weltgeschichte, aber aktuell denn je. Wir leben vom Himmel her, wir haben keine Angst mehr vor dem Tod. Also ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre habe. Und ihr auch. Und wenn das, was wir noch haben, die Körperteile, die noch tun bei uns Älteren, wir stellen sie ihm zur Verfügung und sagen, Herr, ich gehöre dir. Hey, unsere Kinder brauchen das mehr denn je. Mütter, Omas, Tanten, Singles, die vorbildlich leben. Ältere Frauen, die zu den Jüngeren sagen, hey, verlier dich in diesem Buch und dann bleibst du geschützt. Dann weißt du, welchen Mann du heiraten sollst. Spielst nicht rum vorher. Hältst dich rein, lebst in Heiligkeit oder du lebst ganz fröhlich als Single. Der christliche Glaube ist das einzige System, der sowas anzubieten hat, dass ich nicht mich irgendeinem Mann hängen muss, um Wert zu haben. Also hallo, was für eine barbarische Sicht ist das? Gottes Töchter stehen und sind, die haben neulich zu einer jungen Frau bei uns in der Gemeinde gesagt, du, in der Welt könntest du jeden Mann haben mit deinem hübschen Ausstrahlung, mit deinem guten Aussehen, die würden Schlange stehen. Die bräuchtest du dich nur billig machen. Aber dann wärst du nach 2 Jahren völlig kaputt. Mach so weiter, habe ich ihr gesagt. Strahlendes Vorbild. Das ist eine junge Frau mit Gott zusammen, eine Mehrheit. Und in Christus hat sie alles, was sie braucht. Auch als Ehefrau, als Witwe, als Oma. Herr Jesus, waren sehr viele Worte. Aber ich bitte dich, dass irgendetwas in irgendeinem, jedem Herz landet, was vielleicht ein bisschen Ermutigung gibt für die nächste Lebensphase. Ich danke dir für so viele Frauen, die Interesse haben an dieser anderen Geschichte, die schon seit Jahrtausenden parallel gelaufen ist. Der Gott, der rechtmäßige Schöpfer dieses Universums, der nahe ist denen, die ein gebrochenes Herz haben, nahe ist allen, die Opfer sind von diesem grausamen Weltsystem, das gar nicht deine Idee war vom Anfang an. Aber wir können dich erleben. Mittendrin, Christus in uns, Christus, der den Tod überwunden hat, Christus, der eines Tages sagen wird, hey, Feierabend, jetzt darfst du reinkommen. Und dann geht die Party los. Und eine Welt ohne Tränen, wie herrlich wird das sein, oder Freudentränen, die nehmen wir auch gerne mit. Und ich danke dir, ich segne diese Gemeinde, alle, die hier ein- und ausgehen, alle anderen Gemeinden, wo dein Name angerufen wird, dein Wort ernst genommen wird. Und alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, dass sie dich auf die Suche machen, um zu entdecken wie Hagar. Nicht ich suche nach dir, sondern du suchst die ganze Zeit nach mir. Und wie? Und wie? Und das bringt mein Herz zum Schmelzen, jeden Tag neu. Danke, Jesus, für diese Liebe. Ein kurzes Lied dazu als Gebet.